Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Natürlich jederzeit, wann immer es Ihnen am besten passt in unserer NDR-Kultur-App. Aber hier im Radio gibt es jetzt die 5. Folge von 14 aus dem Roman Cécile von Theodor Fontane. Gerd Westphal liest, wir haben ja schon kennengelernt, den jungen Ingenieur von Gordon, des Ehepaars Saint-Arnaud aus Berlin im Kurhotel im Harz, die zusammen Ausflüge machen mit Malerin Rosa Malheur und einem Privatgelehrten namens Eginhard aus dem Grunde. Also sie machen Ausflüge, Besichtigungen. Von Gordon ist von Cécile fasziniert und empfindet undeutlich, dass der Ehe der Saint-Arnauds, sie jung, er alt, etwas unterkühlter Umgang, ein Geheimnis zugrunde liegt. Also schreibt von Gordon seiner Schwester Clotilde einen Brief in der Hoffnung, dass sie ihn über die Vorgeschichte dieser Verbindung irgendwie aufklären kann. Den Ehemann Saint-Arnaud, der ja Oberst außer Dienst ist, den bezeichnet er als einen alten Garçon aus der Oberschicht der Gesellschaft. Über Cécile schreibt er, sie scheine ihm nicht glücklich in der Ehe, zeige ihrem Gatten gegenüber aber hin und wieder Dankbarkeit und Herzlichkeit.
Um dieselbe Stunde, wo Gordon den Brief schrieb, machte das Saint-Arnaudsche Paar wie täglich nach dem Frühstück seinen Morgenspaziergang. Als sie die große Parkwiese zweimal umschritten hatten, war Cécile müde geworden und nahm auf einer von Flieder und Goldregen überwachsenen Bank Platz, die zum großen Teil im Schatten lag. Es war eine lauschige Stelle, vormittags die schönste der ganzen Anlage, von der aus man nicht bloß die vorgelegene bewaldete Gebirgswand, sondern auch den Hexentanzplatz und die Rosttrappe mit ihren in der Sonne blitzenden Hotels übersehen konnte. Die Luft stand, und nur dann und wann fuhr ein Windstoß durch die Stille. Cécile, die den schattigsten Platz hatte, zog den Sonnenschirm ein und sagte, »Gewiss, ich finde das Fräulein sehr unterhaltlich, aber doch etwas emanzipiert. Oder, wenn dies nicht das richtige Wort ist, etwas zu sicher und selbstbewusst. Künstlerin, sagst du, gut, aber was heißt Künstlerin? Sie schlägt gelegentlich einen Weisheits- und Überlegenheitston an, als ob sie Gordons Großtante wäre. Wohl ihr. Ja, beharrte Cécile, wohl ihr. Wenn nur nicht das Gerede der Leute wäre. Das Gerede der Leute, wiederholte Saint-Arnaud spöttisch, das ihn allemal nervös machende Wort. Aber Cécile, die sonst ein scharfes Ohr für diesen Ton hatte, hörte heute darüber hin und mit ihrem Sonnenschirm auf einen Hausgiebel zeigend, der in geringer Entfernung aus einer Baumgruppe hervorragte, sagte sie, das ist das Hubertusbad, nicht wahr? Wie verlief eigentlich das gestrige Konzert? Ich hatte das Fenster auf und hörte noch die Schlusspiece. Komm in mein Schloss mit mir. Wenn ich mir Rosa als Zerline denke und Cécile als Donna Elvira. Sie lachte herzlich, denn der Ton, in dem Saint-Arnaud dies sagte, klang durchaus liebenswürdig und jedenfalls ebenso frei von Gereiztheit wie Tadel. Donna Elvira, wiederholte sie, die Rolle der Verschmähten. Wirklich, es wäre die letzte meiner Passionen. Und wenn ich mich da hineindenke, so muss ich dir offen gestehen, es gibt doch allerlei Dinge, die noch schwerer zu tragen sind als die, die wir tragen müssen. Ja, Cécile, sprich es nur aus. Und du solltest dich jeden Tag daran erinnern. Freilich ist es leichter, die Wahrheit zu predigen, als danach zu handeln. Aber wir sollten es wenigstens versuchen. Jedes dieser Worte tat ihr wohl. Und in einem flüchtigen Zärtlichkeitsanfluge, sich an ihn lehnend, sagte sie, wie du nur sprichst. Als ob ich eine Neigung hätte, den Kopf hängen zu lassen. Und du weißt doch das Gegenteil. Ach, Pierre, wir hätten uns statt der großen Stadt einen stillen Platz suchen sollen. Da wäre uns manch Bitteres erspart geblieben. Einen stillen Platz. Oder lieber gleich ein Paar, um mit ihnen wechseln zu können. Wie leicht und gefällig macht sich hier das Leben. Und warum? Weil sich beständig neue Beziehungen und Anknüpfungen bieten. Das ist noch der Vorzug des Reiselebens, dass man den Augenblick walten und überhaupt alles gelten lässt, was einem gefällt. Und doch hat das Leben aus dem Koffer auch seine schweren Bedenken. Man findet nicht jeden Tag einen perfekten Kavalier, der die Tugenden unserer militärischen Erziehung mit weltmännischem Blick vereinigt. Du weißt, wen ich meine. Welche Fülle von Wissen und dabei absolut unrenommistisch. Er hat einen entzückenden Ton. Es klingt immer, als ob er sich geniere, viel erlebt zu haben. Sie nickte zustimmend und fuhr dann ihrerseits fort. »Du hast gestern, als ihr gemeinschaftlich das Fräulein vom Konzert her bis an das Hotel zurückführtet, noch ein Gespräch mit Herrn von Gordon gehabt. Ich stand am Fenster und sah euch den Kiesweg auf und ab promenieren. Erzähle. Du weißt, ich bin eigentlich nicht neugierig, aber wenn ich es bin, dann de tout mon cœur. Also was ist es mit ihm? Warum ging er in die weite Welt?« Ein Mann von so guter Erscheinung und Familie, denn die Schotten sind alle von guter Familie. Wir hatten unter den Kavalieren am Hofe, daher meine Kenntnis, mir liegt sonst die Prätension, fern über schottische Familien unterrichtet zu sein. Also, warum trat er aus der Armee? Saint-Anneau lachte. Meine liebe Cécile, du gehst einer grausamen Enttäuschung entgegen. Er schied aus der Armee, nun, einfach schuldenhalber. In diesem Punkt beginnt seine Laufbahn als Chevalier errant so trivial wie möglich. Er stand erst bei den Pionieren in Magdeburg, dann bei dem Eisenbahnbataillon unter Golz, einer Truppe, die sonst viel zu klug und zu gescheit ist, um sich durch Schuldenmachen auszuzeichnen. Aber jede Regel hat ihre Ausnahme. Kurzum, er konnte sich nicht halten und übersiedelte, wenn sich in solcher Lage von Übersiedlung sprechen lässt, nach England, wo selbst er seine wissenschaftlichen Kenntnisse praktisch zu verwerten hoffte. Dies gelang ihm denn auch, und er ging Mitte der 70er Jahre nach Suez, um hier im Auftrag einer großen englischen Gesellschaft einen Draht durch das Rote Meer und den Persischen Golf zu legen. Du wirst nicht orientiert sein, aber ich zeige dir es auf der Karte. Nur weiter. Etwas später trat er in Persischen und nach Beendigung einer unter seiner Oberleitung hergestellten Telegrafenverbindung zwischen den zwei Hauptstädten des Landes in russischen Dienst. Das war gerade die Zeit, als Skobelew, dessen du dich von Warschau her erinnern wirst, vor Samarkand seine Triumphe feierte. Später, als der Kriegsschauplatz wechselte, war er mit demselben General vor Plevna. Der wachsende Hass der Russen aber gegen alles Deutsche hat ihm schließlich den Dienst verleidet. Er nahm den Abschied und hat das Glück gehabt, alte Beziehungen wieder anknüpfen zu können. Er ist in diesem Augenblick Bevollmächtigter derselben englischen Firma, in deren Dienst er seine Laufbahn begann. Und gerade jetzt mit einer geplanten neuen Kabellegung in der Nordsee beschäftigt. Hat aber den lebhaften Wunsch, in preußischen Dienst zurückzutreten, was ihm bei Protektion an hoher Stelle, deren er sich erfreut, ganz zweifellos gelingen wird. Und das ist alles? Aber Cécile, du hast recht, lachte sie. Buntes Leben genug. Und doch finde ich wirklich, dass einen Draht oder ein Kabel an einer mir unbekannten Küste zu legen, ach, und welche Küste wäre mir nicht unbekannt, schließlich ebenso trivial ist wie Schulden machen. Da bin ich doch neugierig zu hören, was du geneigt sein möchtest, nicht trivial zu finden. Nun, beispielsweise den Regensteiner. Der ist doch um vieles romantischer. Und wenn es der Regensteiner nicht sein kann, nun denn Abenteuer, Tigerjagd, Wüste, Verirrungen, geografische oder moralische? Beide. Nun, wer weiß, was er davon noch in petto hat. Er konnte mich doch nicht gleich in seine letzten Intimitäten einweihen. Aber seh nur. Und ein Windstoß, der eben in das große, mit Zentifolien dicht besetzte Rondell gefahren war, trieb eine Wolke von Rosenblättern auf Cécile zu. Seh nur, wiederholte der Oberst, und im selben Augenblicke sanken die herangewehten Blätter, denen das Fliedergebüsch den Durchgang wehrte, zu Füßen der schönen Frau nieder. »Ach, wie schön«, sagte Cécile, »das ist mir eine gute Vorbedeutung.« Und sie bückte sich nach einem der Blätter, um es auf ihre Lippen zu legen. Dann aber erhob sie sich und schritt in guter Laune Saint-Anneaus Arm nehmend auf das Hotel zu. Es war noch eine gute Weile bis Mittag. Saint-Anneau, der die Kartenpassion hatte, beabsichtigte, sich in eine Harzkarte zu vertiefen. Cécile dagegen wollte ruhen und zog, als sie sich auf die Chaiselongue gestreckt hatte, den über ihre Füße gebreiteten Schal höher hinauf und sagte, »Weck mich, Pierre, nicht länger als 10 Minuten.« Und gleich danach schlief sie, die linke Hand unter dem schönen Kopf, während ihre Rechte noch das Tuch hielt. 2 Stunden später erschien man an der Table d'Hôte, wo der die Neigungen und Wünsche seiner Gäste beständig scharf im Auge habende Wirt eine Neuplacierung hatte stattfinden lassen. Die Saint-Arnauds saßen an alter Stelle. Gordon aber, statt gegenüber von Cécile, war links neben diese gesetzt worden, während der Emeritus den erledigten Vis-à-vis-Platz und der in seiner Erscheinung etwas aufgebesserte Privatgelehrte, denn das war er, den Platz neben dem Geistlichen erhalten hatte. Rosa fehlte. Gordon erschien erst, als man die Suppe schon herumgab und als Soldat ein wenig verlegen über die Verspätung, noch verlegener aber über das neue Arrangement, das er vorfand, wandte er sich mit der Bemerkung an Cécile, dass er nicht recht wisse, wodurch er sich, der er doch vielmehr ein Sudawasser als ein Champagnergast sei, diese wirtliche Bevorzugung verdient habe. Eine Bemerkung, bei der der alte Emeritus jovial und lebemännisch lächelte, während der Privatgelehrte mit einem schon den Ernst der Historie streifenden Interesse seine Hornbrille höher schob und mehr forscherhaft wissenschaftlich als landesüblich artig zu Gordon hinüberstarrte. Dieser selbst indes war durch die schöne Frau viel zu sehr in Anspruch genommen, um für das Lächeln des Emeritus oder gar für den Forscherblick des askanischen Spezialisten irgendwie Sinn und Auge zu haben, und gab der Erregung, in der er sich nach wie vor befand, durch allerlei rasche Fragen Ausdruck, die sich auf die kleinen Vorkommnisse der Quedlinburger Partie bezogen, auf die Krypta, den Roland und das Klopstockhaus, das, und Cécile lachte jetzt mit, nur leider zu grün gewesen sei. Noch andere Fragen drängten sich, und nur der Äbtissinnen und speziell des Bildes der schönen Gräfin Aurora wurde von Seiten Gordons mit keinem Worte gedacht. »Aber ich schwatze so viel«, unterbrach er sich plötzlich selbst, »und versäume darüber die Hauptsache, die mich nach dem Befinden der gnädigen Frau zu erkundigen, das mir auf der Rückfahrt in der Tat ernstlich gefährdet erschien. Denn ich entsinne mich nicht, etwas Ähnliches von Zug erlebt zu haben, nicht einmal auf amerikanischen Bahnen, die bekanntlich in frischer Luft ein Äußerstes tun. Oh, wie hasse ich diese großen Salonwagen, wo jede Vorsicht, auch die sorglichste, scheitert, weil einem das eine geschlossene Fenster, auf das man einen reglementmäßigen Anspruch hat, zu rein gar nichts hilft. Man bleibt eben immer noch im Kreuzfeuer von 6 anderen, die sich der Kontrolle durch allerhand Zwischenbauten entziehen. Eine wahre Perfidie der Wagenbaukonstrukteure. Sahen Sie gestern wohl den dicken kleinen Herrn in dem Nachbarkompartiment? Der war schuld. Mit einem wahren Krach ließ er alle noch geschlossenen Fenster in die Versenkung niederfallen und sah sich dabei so stolz und herausfordernd um, dass mir der Mut entsank, ihn in seinem mörderischen Tun zu hindern. Oh, diese Ventilationsenthusiasten! Und doch weiß ich nicht, sagte Santano, ob sein Antagonist, der Ventilationshasser, nicht vielleicht noch schlimmer ist als der Ventilationsenthusiast. Aufs Letzte hin angesehen, also extrem gegen extrem, ganz unbedingt. Zu viel Luft ist immer besser als zu wenig. Aber sehen wir von solch äußersten Fällen ab, so gebe ich dem Ventilationsfeinde den Vorzug. Er mag ebenso lästig sein wie sein Gegner, ebenso gesundheitsgefährlich oder meinetwegen auch noch mehr. Aber er ist nicht so beleidigend. Der Ventilationsenthusiast brüstet sich nämlich beständig mit einem Gefühl unbedingter Superiorität, weil er seiner Meinung nach nicht bloß das Gesundheitliche, sondern auch das Sittliche vertritt. Das Sittliche, das Reine. Der sämtliche Fenster aufreißt, ist allemal frei, tapfer, heldisch. Der sie schließt, allemal ein Schwächling, ein Feigling, ein Lasch. Und das weiß der unglückliche Fensterschließer auch. Und weil er es weiß, geht er ängstlich und heimlich vor. So heimlich, dass er mit Vorliebe den Moment abwartet, wo sein Widerpart zu schlafen scheint. Aber dieser Widerpart schläft nicht. Und mit jenem nie versagenden Mut, den eben nur die höhere Sittlichkeit gibt, springt er auf, lässt seine Zornader anschwellen und schleudert das Fenster wieder nieder. Genauso wie der dicke kleine Herr gestern. Sie können 10-1 wetten, der Antagonist von Zug und Wind ist immer voll Timidität. Der Enthusiast aber, und das ist schlimmer, voll Effronterie. Sehr gut, stimmte der Emeritus ein. Aber, fuhr Gordon fort, da kommen Forellen, meine gnädigste Frau. Das ist denn doch wichtig genug, um unsere Streitfrage wenigstens momentan ruhen zu lassen. Darf ich Ihnen dieses Prachtexemplar vorlegen und zugleich etwas Butter von diesem merkwürdigen Buttervogel hier? Ja, auf der zweiten Schüssel gelber als gelb und mit zwei Pfefferkornaugen. Oh, sehen Sie, grotesk bis zum Gruseligen. Zu den schlimmsten Ausschreitungen erregter Künstlerfantasie gehören doch immer die der Konditoren und Köche. Was ich mich zuzugestehen gedrungen fühle, sagte der Langhaarige mit stark wissenschaftlicher Betonung, aber, so Sie gestatten, zugleich unter Konstatierung gelegentlicher Ausnahmen. Das deutsche Märchen, über dessen Abstammung zu sprechen uns hier zu weit führen würde, darf ich mich Ihnen vorstellen? Eginhard aus dem Grunde. Das deutsche Märchen kennt von ältester Zeit her ein ideales Pfefferkuchenhaus. Ein Pfefferkuchenhaus nur in der Idee. Dies steht fest. Ist es nun eine konditorliche Geschmackssünde, so wird sich die Sache vielleicht präzisieren lassen, das leibhaftig vor uns hinzustellen, was bis dahin nur in unserer Vorstellung lebte? Die Beantwortung dieser Frage will mir keineswegs leicht erscheinen, am wenigsten aber unanfechtbar, ob sie nun auf Nein oder Ja lauten möge. Was mich persönlich angeht, so bekenne ich offen, dass ich mich in der Weihnachtszeit jedes Mal herzlich freue bei Degebrot in der Leipziger Straße, dessen Spezialität diese Dinge zu sein scheinen, dem bis vor wenig Jahren nur in der Idee bestehenden Pfefferkuchenhause greifbar zu begegnen. Es unterstützt dergleichen die Fantasie, statt sie zu lähmen. Der unsere Zeit und unsere Kunst entstellende Realismus hat seine Gefahren, aber, wie mir scheinen will, auch sein Recht und seine Vorzüge. Gewiss, gewiss, sagte Gordon, ich revoziere. Wenn man Fisch isst, darf man ohnehin nicht streiten. Ich habe einen Professor gekannt, der an einer Fischgräte gestorben ist. Die Forelle hat keine Gräten, aber Flossen. Und doch jedenfalls die Mittelgräte. Nehmen Sie sich in Acht, Herr Professor. Sie legen mir einen Titel zu. Pardon, ich war der Meinung. Übrigens finde ich diese Harzforellen überaus delikat. Und von einem ganz eigentümlichen Aroma. Forellen sind Forellen, doch nur etwa so, wie Menschen Menschen sind. Weiße, schwarze, Privatgelehrte haben einen verschiedenen Geschmack, auch vom anthropophagischen Standpunkt aus. Und die Forellen desgleichen. Sie schmecken wirklich verschieden. Ich darf es sagen, denn wenn ich die Rechnung mache, so habe ich wohl ein Dutzend Arten durchgekostet. Und die schönsten waren... In Deutschland, meine gnädigste Frau, die Felchen im Bodensee. Man muss Markgräfler dazu trinken. Und in Italien die Maränen aus dem Lago di Bolsena. Die bedingungslos schönsten aber habe ich erst ganz vor kurzem in meiner Heimat, will sagen in der schottischen Heimat meiner Familie, kennengelernt. Und das waren Lachsforellen aus dem Kinrosssee. Maria Stuart saß da gefangen in einem alten Douglas-Schlosse mitten im See. Und wenn sie während dieser Gefangenschaftstage neben der Liebe von Willy Douglas, eines beiläufig illegitimen, also doppelt verführerischen Sohnes des Hauses, irgendetwas getröstet haben kann, so müssen es die Lachsforellen gewesen sein. Und doch... unterbrach hier der Emeritus, wage ich die Behauptung, dass das, was unser Harz und speziell unsere Bode bietet, ihre Lachsforellen im Kinrosssee also um ein beträchtliches überbietet. Nicht auf dem Gebiet der Lachsforelle, nicht Forelle gegen Forelle, wohl aber Schmerle gegen Forelle. Schmerle? Wiederholte Cecil, was ist das? Kennen Sie Schmerlen, Herr von Gordon? Oh, gewiss. Ich entsinne mich Ihrer aus meinen Kindertagen her. Und bei meiner Anlage zur Gourmandise könnte ich mich allenfalls entschließen, eine Kunst- und Entdeckungsreise zu machen, um das gelobte Land der Schmerlen kennenzulernen. Ist es weit? Nur wenig Stunden und nennt sich Altenbrak. Ein großes Dorf an der Bode. Wenn Sie die Partie machen wollen... So haben Sie die Wahl zwischen einem Talweg unten und einem Hochweg oben. Am meisten aber empfiehlt sich's wie gewöhnlich, das eine zu tun und das andere nicht zu lassen. Oder mit anderen Worten, über die Berge hin den Hinweg und an der Bode hin den Rückweg zu machen. Der eine Weg würde Sie bei Jagdschloss Tutenrode, der andere bei Treseburg vorüberführen. Eine sehr empfehlenswerte Partie, der Sie sich vielleicht anschließen, mein Herr Emeritus, um uns Führer und Berater zu sein. Mit vielem Vergnügen vor dieser Fort und umso lieber, als mir dadurch Gelegenheit wird, einen Mann wiederzusehen, der aufs Glücklichste Humor mit Charakter und Naivität mit Lebensklugheit verbindet. Und wer ist dieser Glückliche? Der Altenbraker Präzeptor. Und das bedeutet zunächst nichts weiter, als was es besagt, einen Lehrer also. Doch ist nicht jeder Lehrer ein Präzeptor. Die Nomination des meinigen, er ist bereits ein hoher 70er, stammt noch aus einer Zeit her, wo man den Dorfschulmeistern, wenn im Dorfe der Pfarrer fehlte, den Extratitel eines Präzeptors beilegte. Wenigstens in unserer Braunschweiger Gegend. Damit war dann angedeutet, dass der Betreffende von einer gewissen höheren Ordnung und sowohl berechtigt wie verpflichtet sei, Sonntag für Sonntag der Gemeinde das Evangelium oder auch eine Predigt aus einem Predigtbuche vorzulesen. Cecile, die bis dahin mit der Redseligkeit des über Schmerlen und Schulmeister-Originale sich verbreitenden alten Emeritus nur wenig einverstanden gewesen war, wurde jetzt plötzlich aufmerksam, denn ein in ihrer Natur liegender mystisch-religiöser Zug, den die Lektüre von Erbauungs- und namentlich von Erweckungsgeschichten noch erheblich gesteigert hatte, ließ sie jedes Mal aufhorchen, wenn gewisse Stichworte fielen, die Konventikliges oder Sektiererisches in Aussicht stellten. In vorderster Reihe standen natürlich die Mormonen, und wenn sich auch im gegenwärtigen Augenblicke so Gutes und Interessantes kaum erhoffen ließ, so sagte sie doch über den Tisch hin, und ein solcher Präzeptor befindet sich in dem Schmerlendorfe? Ja, meine gnädigste Frau, nur ist zu bedauern, dass der ehemalige Präzeptor nicht mehr Präzeptor ist, vielmehr sein Amt niedergelegt hat. Noch dazu gegen den Wunsch seiner kirchlichen Behörde. So waren es seine hohen Jahre, was den Ausschlag gab? Auch das nicht, meine gnädigste Frau. Das, was den Ausschlag gab, war sein Gewissen. Aber aus einem Manne wie Sie, den Alten geschildert, kann doch kein böses Gewissen gesprochen haben. In gewissem Sinne doch. Oh, da bin ich neugierig. Ist es eine Sache, die sich erzählen lässt? Unbedingt. Und ich erzähle sie doppelt gern, weil sie meinen alten Braker Freund in einem schönen Lichte zeigt. Ich sprach von seinem bösen Gewissen. Und mit Recht. Denn das, was wir ein böses Gewissen nennen, ist ja immer ein gutes Gewissen. Es ist das Gute, was sich in uns erhebt und uns bei uns selber verklagt. Cecile sah ihn groß an. Aber sie gewahrte bald, dass es absichtslos gesprochen war. Und so nickte sie nur freundlich und sagte, Nun denn, in meinem alten Präzeptor regte sich also plötzlich sein gutes böses Gewissen, und das machte sich so. Predigten und Evangelium lesen war ihm vorgeschrieben. Als er aber an die 70 kam und die Buchstaben in seinem Predigtbuche trotz angeschaffter starker Brille vor seinem Auge zu tanzen und zu verschwimmen anfingen, ließ er sich in dem, was er später seinen Dünkel nannte, hinreißen, alle Bücher zu Hause zu lassen und von der Kanzel herab aus dem Stegreife zu sprechen. Mit anderen Worten, er predigte, tat den Präzeptor ab und zog den Pastor an. Das ging so mehrere Jahre. Mit einem Male aber kam ihm die Vorstellung seines Unrechtes und dass er in Eitelkeit und Vermessenheit tue, was nicht seines Amtes sei. Alles erschien ihm plötzlich und nicht ganz mit Unrecht als Übergriff. und Ungesetzlichkeit, und nachdem er das Gefühl eine Zeit lang mit sich herumgetragen, entschied er sich endlich kurz und energisch und ging nach Braunschweig, um sich selber vor einem hohen Konsistorium zur Anzeige zu bringen. »Und was geschah nun?« unterbrach hier Saint-Arnaud. »Ich fürchte, das hohe Konsistorium, man kennt dergleichen, wird gerade so klein gewesen sein, wie der alte groß war.« »Nein, mein Herr Oberst, nein, es kam doch erfreulicher. Und wenn eine Geschichte zwei Helden haben darf, so hat sie die meinige. Denn neben meinem Präzeptor stellt sich ebenbürtig mein Konsistorialrat. Der wusste lange schon von dem Übergriff. Aber er wusste zugleich auch, dass die alten Braker nie so kirchgängerische Leute gewesen waren, als von dem Tag an, wo der Präzeptor zum ersten Male den Übergriff gewagt und mit dem unerlaubten Predigen begonnen hatte. Und so stand er denn von seinem Lehnstuhl auf und sagte: »Mein lieber Rodenstein«, das ist nämlich der Name meines Präzeptors, »mein lieber Rodenstein, Ihre Klage wird nicht angenommen. Gehen Sie ruhig wieder nach Altenbrak und machen Sie es gerade so, wie Sie es bisher gemacht haben, und damit Gott befohlen.« Und wirklich, der Präzeptor ging auch. Aber wiewohl er sich für so viel Nachsicht und Güte respektvollst bedankt hatte, blieb er im Stillen doch fest bei seiner Meinung und gab, als er wieder daheim war, seinen Abschied schriftlich ein, der ihm denn auch schließlich in Gnaden erteilt wurde. Seitdem sitzt er, wenn nicht Gäste kommen, einsam auf seiner Burg Rotenstein.« »Auf seiner Burg Rotenstein? Ja, man darf es so nennen. Jedenfalls nennt er es selber so. Seine Burg Rotenstein ist aber nichts weiter als ein wundervoll auf einem Felsen gelegenes Gasthaus, darin er als Rotensteiner haust und wie sein berühmter Namensvetter unter allen Umständen einen guten Trunk und, wenn gewünscht, auch die besten Schmerlen auf den Tisch bringt. Und das ist das Schmerlenland, von dem ich Ihnen sprach. Altenbrak und sein Präzeptor Burg Rotenstein und der Rotensteiner. Und da müssen wir hin«, sagte Gordon, und Cecil klatschte zustimmend in die Hände. »Da müssen wir hin, um die Streitfrage zwischen Forellen und Schmerlen ein für allemal entscheiden zu können. Und der Herr Emeritus übernimmt die Führung. Er hat bereits zugestimmt. Und auch Herr Eginhard, aus dem Grunde. Und auch Herr Eginhard aus dem Grunde«, wiederholte Gordon, während er sich gegen den Privatgelehrten verneigte, »wird uns begleiten. Nicht wahr?« Die Partie nach Altenbrak war für den anderen Morgen verabredet, aber bis dahin war noch eine lange Zeit. Und als man aus dem Saal in den Korridor trat, wurde mehrfach die Frage laut, was bei der schwebenden Hitze mit dem angebrochenen Nachmittage zu machen sei. Der Privatgelehrte schlug eine Promenade durch das Budetal vor, drang aber nicht durch. »Nur nicht das Budetal«, sagte Gordon, »oder gar dieser ewige Waldkater, das reine Landhaus an der Heerstraße, mit einer Mischluft von Küchenabguss und Pferdeställen, überall Menschen und Butterpapiere, Krüppel und Ziehharmonika. Nein, nein, ich proponiere Lindenberg.« »Lindenberg«, entschied Saint-Arnaud, und Cecil zeigte sich bereit, die Promenade sofort zu beginnen. »Du solltest dich erst ruhen«, sagte der Oberst, »es ist heiß und der Weg wird dich ermüden.« Aber die schöne Frau, die regelmäßig anderen Sinnes war, wenn Saint-Arnaud auf ihr Ruhebedürfnis oder gar auf ihre Schwäche Zustände hinwies, widersprach auch diesmal und versicherte, während sie sich gegen den Privatgelehrten, um dessen Begleitung sie schon vorher gebeten hatte, verneigte, bei gutem Gespräche noch niemals müde geworden zu sein.
Das war Folge 5 von 14. Gerd Westphal liest aus Cecil von Theodor Fontane. Jederzeit für Sie zum Anhören in unserer NDR Kultur App. Und die nächste Folge im Radio gibt's dann Montag um 8:30.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Felix Sprung. Nach dem Schusswechsel nahe dem israelischen Generalkonsulat in München verdichten sich die Hinweise, dass der 18-jährige Österreicher einen Terroranschlag verüben wollte. Den österreichischen Behörden war der Mann schon im vergangenen Jahr aufgefallen, weil man Inhalte der Terrororganisation Islamischer Staat auf seinem Handy entdeckt hatte. Bayerns Innenminister Herrmann forderte jetzt im Bayerischen Rundfunk mehr Befugnisse für die deutschen Sicherheitsbehörden.
Wenn ein solcher Verdacht jetzt hier vorliegt, dass wir in einem solchen Fall wie jetzt auch zum Beispiel eine zur Ermittlung der Hintergründe und hat es Mitwisser gegeben, hat es Mittäter gegeben in der Vorbereitung, dass wir jetzt automatisch zumindest auf die Telefondaten der letzten Wochen zurückgreifen könnten, um jetzt zu ermitteln, mit wem stand er in Kontakt. All solche Dinge müssten eigentlich selbstverständlich sein, gelten in vielen anderen europäischen Ländern. Nur in Deutschland tun wir uns immer noch durch